Jesus, du bist heilig. Heilig. Heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Vielen Dank, dass das einfach wahr ist. Und deshalb sind wir heute Morgen hier, weil wir dir, dem heiligen Gott, begegnen möchten. Und weil du uns versprochen hast, dass du unser Herzen berührst und dass du dich finden lässt, wenn wir dich suchen von ganzem Herzen. Vielen Dank, dass ein Gottesdienst genau dazu dient. Beschenk uns mit deiner spürbaren Gegenwart. Gib uns ein Wort für die unsere Zeit, für unser Leben. Danke, dass du bei uns bist, bei den Kindern. Dein Segen umgibt uns. Amen. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich finde es schön, dass ich mit euch zusammen sein kann, das Wort mit euch teilen kann, in einer ganz besonderen Weise für mich. Ich erzähle es euch gleich. Ja. Gott hat zu mir diese Woche auf eine ganz, für mich, ein bisschen spannende Art und Weise gesprochen. Ich vermute zu euren Gunsten. Normalerweise habe ich so meine Predigten 3 bis 4 Wochen vorher vorbereitet, fix und fertig. So auch dieses Mal. Hören auf den Gott, der redet. So war mein Thema. Das wollte ich euch heute bringen. Hören auf den Gott, der redet. Ja. Und dann habe ich so die letzten Vorbereitungen absolviert diese Woche, wie ich es einfach so mache. Habe dann auch mal in meinem Büro meinen Büchern gepredigt und so. So mache ich das einfach, damit ich ein bisschen reinkomme in das ganze Thema. Und dann war ich so am Freitag zu Fuß in Günzburg unterwegs. Dabei habe ich ein bisschen mit Gott geredet. Und plötzlich habe ich so den Eindruck in meinem Herzen, Hans Werner, ich möchte am Sonntag eine andere Predigt von dir hören. Nicht, what? Also du weißt schon, dass Freitag ist, ne? Also nicht 4 Wochen vorher, sondern 2 Tage vorher, ne? Okay. Und wo soll ich so ein Thema jetzt so schnell herbringen? Geh einfach nach Hause, ich zeig's dir. Okay. Also passend zu dem bisher gepredigten Thema Hören auf den Gott, der redet, sollte man dann schon auch hinhören auf den Gott, der redet? Also habe ich mir ein anderes Thema zeigen lassen. Ich gehe davon aus, Gott hat damit etwas vor. Irgendjemand von euch oder vielleicht auch ein paar von euch brauchen das neue Thema. Also kann ich nur sagen, ich bitte euch um eure Aufmerksamkeit für das neue Thema. Sei stark wie ein Löwenzahn. Also ich glaube, keiner von uns muss mit dem Asphalt der Straße eine negative oder vielleicht auch eine blutige Auseinandersetzung haben, um zu wissen, Asphalt kann hart sein. Hart wie Beton. Asphalt auf der Straße, habe ich mir sagen lassen, das ist so ein Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen. Mindestens 3 Schichten werden da aufgetragen. Und wenn wir dann der Straßenwalze so zuschauen, dann können wir ahnen, wie hart diese chemische Mischung sein kann. Allein die Sonne, große Hitze, so wie jetzt, kann dieses Material verformen. Und genau das ist die Chance für eine kleine Pflanze, die den meisten Nagetieren so sehr schmeckt. Die Pflanze ist nicht besonders stabil. Sie knickt leicht ein, wirkt eher zerbrechlich. Aber sie ist in der Lage, den Asphalt einer Straße zu durchbrechen. Und dann zeigt sie stolz der Welt ihre gelbe Krone. Grenzt fast an ein Wunder. Und dahinter verbirgt sich auch ein wundervoller biologischer Prozess. Dieser schwächlich wirkende Löwenzahn erzeugt über seine Wurzeln einen enormen Druck. Man nennt den osmotischen Druck, nennt man den. Habe ich mir alles sagen lassen. Also ich bin da nicht der Fachmann. Ja. Aber das geht so mit dem Wasser und mit den Nährstoffen in seinen Wurzeln. Und auf diese Weise bringt er das alles zum äußersten Blattrand. Wissenschaftler haben bei ihm so einen Druck von bis zu 13 Bar gemessen. Also zum Vergleich, ein Autoreifen hat so 2 bis 3 Bar. Jetzt könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen, was da für eine Kraft in dieser Pflanze unterwegs ist. Und sie ist mir durch diese Fähigkeit zu einem Bild geworden. Für einen Satz, der mir vom Apostel Paulus begegnet ist, den er im 2. Korintherbrief geschrieben hat. Es wurde so zum Thema dieser Predigt. Sei stark wie ein Löwenzahn. Oder Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Der Impuls zu diesem Vergleich kam auch durch ein Bild. Das hat eine Frau namens Silvia Naumann gemalt. Sie malt jedes Jahr ein Bild zur aktuellen Jahreslosung. Das hat sie 2012 gemalt. Und da hat sie sich den Löwenzahn vorgenommen, um an dieser Pflanze manches deutlich zu machen. Ich möchte das Bild aufgreifen. Ich möchte an dem Bild einiges deutlich machen, von der Bibel her beleuchten, vom Leben her beleuchten. Sei stark wie ein Löwenzahn. Oder 2. Korinther 12, Vers 9. Jesus Christus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Da ist also der Hund begraben, könnte man sagen. Und ich meine jetzt da gar nicht das Haustier. Ich weiß nicht, ob ihr den Satz aus dem Mitteldeutschen, Hochdeutschen kennt. Da wird für Hund nämlich in der Bedeutung von Raub und Beute und Schatz, also man könnte sagen, da liegt also der Schatz begraben. Und ich sage euch das deshalb, nicht weil das was mit dem Löwenzahn zu tun hat, sondern weil wir uns heute genau so verhalten sollen, wie so Schatzsucher. Neugierig. Auf der Suche nach einem Schatz. Jesus spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist der Schatz, den es zu heben gilt. Weil das ist gar nicht so einfach, die Bedeutung dieses Satzes oder hinter diesem Satz. Der Apostel Paulus, der hat gesagt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Irdene Gefäße, klingt ein bisschen antiquiert, ja. Aber es stimmt zu 100%, wenn es um den Menschen geht. Im Alten Testament der Bibel können wir in 1. Mose 2, 7 über die Erschaffung des Menschen lesen. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde, aus dem Acker, und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Aus Erde gemacht, also Irden. Ein irdenes Gefäß, von Natur aus zerbrechlich. Das soll dieses Bild von diesem Löwenzahn zum Ausdruck bringen. Zunächst einmal erscheint alles schwach zu sein, zerbrechlich zu sein. Und das bedeutet dann auch, dass es gar nicht alles perfekt sein kann. Schauen wir uns selber doch mal an. Manches dieser irdene Gefäße hat auch einen Mordsprung in der Schüssel. Also, das hast du zumindest bei dem ein oder anderen Menschen schon festgestellt. Ja, vielleicht auch sogar schon mal über ihm ausgesprochen. Oh, der hat einen richtigen Sprung in der Schüssel. Oh Mann. Ja klar, muss er doch haben. Ist doch ein irdenes Gefäß. Wie soll es denn anders sein, als dass dieses Tongefäß irgendwann mal einen Riss bekommt? Ist doch klar, dass so ein irdenes Gefäß mal durchlässig wird. Dass man irgendwann mal auch die Macken und die Fehler sehen kann, die ein Mensch so hat. Ist doch normal und es ist auch gut so. Ich versuche es mal mit einem Beispiel deutlich zu machen. Also, wenn ihr jetzt auf die Projektionsfläche schaut, was seht ihr? Beschreibt es doch mal. Wie nix. Ihr müsst was sehen. Da stehen irdene Leuchter. Das müsst ihr sehen. Nicht? Okay. Nächster Versuch. Wie sieht's jetzt aus? Bisschen schöner, ne? Schöne Leuchter, die in verschiedenen Farben leuchten. Wo war das Problem bei den Leuchtern von eben? Die waren nahezu perfekt. Undurchdringlich. Oben noch Deckel drauf, dass nichts nach außen kommen kann. Kein Licht, weil sie ein perfektes Äußeres hatten. Bei diesen leuchtenden Gefäßen kann das Licht nach außen durchscheinen, weil sie transparent sind. Sie sind bereit zu zeigen, was in ihnen ist und darum können sie für andere scheinen. Manchmal auch ein bisschen flackern. Aber man sieht. Vor diesem Hintergrund gehen wir die Schatzsuche an. Wir begeben uns in das Innere der irdenen Gefäße. Die Malerin, die hat dieses Innere des Löwenzahns in Kreuzform dargestellt, ein uraltes christliches Symbol. an dem die Schwachheit Gottes in einer nie dagewesenen Weise deutlich gemacht wird. Ein anstößiges Symbol. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Hier wird schon was angedeutet, was uns noch viel deutlicher werden wird. Aber bleiben wir zunächst mal bei der Torheit des Kreuzes. Die Malerin hat es in den verschiedenen Menschen in dem Kreuz zum Ausdruck gebracht. Ganz unten beginnt sie mit einem Menschen, der soll einen Clown darstellen oder einen Narren. Ja, ganz im Sinne, wie es früher in den Königshäusern der Fall war. Da gab es ja die Narren, die die Könige belustigt haben. Ja. Und Paulus schreibt über sich selbst in 1. Korinther 4, wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach. Ihr aber stark, ihr herrlich, wir aber verachtet. Also für manche Menschen scheinen wir Narren zu sein, weil wir an einen Gott glauben, der für sie ja nicht präsent ist. Sie sehen ihn nicht. Vielleicht manchmal auch deshalb, weil es ihnen an der einen oder anderen Stelle äußerlich viel besser geht, obwohl wir doch an einen allmächtigen Gott glauben. Das lässt uns schwach erscheinen. Wie Narren, die irgendeiner dummen Idee auf den Leim gegangen sind. Oder schauen wir uns den gebeugten Menschen an, da auf der rechten Seite, oben. Paulus war auch ein solcher Mensch. Kurz vor seinem Satz zur Schwachheit bekennt er ganz offen, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engeln, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Ich denke, dass auch unter uns welche leiden wie Paulus. Vielleicht, weil sie ganz reale körperliche Schmerzen haben. Schmerzen, die einfach nicht verschwinden wollen. Oder vielleicht, weil sie seelische Schmerzen haben. Vielleicht an einer Situation, an einem Menschen schuldig geworden in irgendeiner Form. Vielleicht leiden Menschen auch deshalb, weil sie viel, viel mehr schaffen wollen, als sie können. Oder weil das Leben nicht so gelingt, wie sie es sich wünschen. Oder weil sie angefochten sind. Dafür steht der linke Teil dieses Bildes. Vom Diener Satans, der mit Boxhandschuhen auf den Menschen einschlägt. Das ist so dieser immer wiederkehrende Versuch des Teufels, uns durcheinander zu bringen, unsere Gedanken durcheinander zu bringen, uns auf falsche Bahnen zu bringen. Wobei Menschen meistens wissen, ja, das sollte ich vielleicht nicht denken und das sollte ich vielleicht nicht tun und so. Diese inneren Grabenkämpfe, die man Anfechtung nennt. All das und noch vieles andere ist durchaus geeignet, uns zu einem gebeugten Menschen zu machen. Menschen, die manchmal geneigt sind am Leben, total zu verzagen. Oder schauen wir auf die Menschen, die im Kreuzesbalken zu sehen sind, im Querbalken. Die Malerin stellt auf der linken Seite einen an Demenz erkrankten Menschen dar und auf der rechten einen im Rollstuhl, einen querschnittsgelähmten Menschen. Menschen voller Schwachheit, Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, auf Beistand angewiesen sind, der nicht aus sich selbst herauskommen kann. Bei dem einen macht der Verstand nicht mehr mit, bei dem anderen macht der Körper nicht mehr mit. Ich weiß nicht, wie es euch im Zusammenhang mit diesen Dingen geht, vielen anderen Beispielen. Ich frage mich schon manchmal, wozu das eigentlich alles? Wozu das alles? Wozu diese Schwachheit? Wozu diese Zerbrochenheit? Keine Angst, ich gebe euch jetzt keine befriedigende Antwort. Ich habe nur gesagt, dass ich mir diese Frage stelle. Und dennoch scheinen vor meinem Auge, inneren Auge immer wieder so mögliche Antworten, die vielleicht helfen können. Sie beantworten diese Frage nicht, aber sie können damit helfen, besser damit umzugehen, vor allem an diesen Fragen nicht zu zerbrechen. Vielleicht soll Schwachheit und Zerbrochenheit uns die Erfahrung schenken, es gibt jenseits der Leistung noch etwas viel Erstrebenswerteres. Oder wenn wir auf diesen Satz des Paulus zur Schwachheit schauen, vielleicht könnte Schwachheit uns helfen, dass die Liebe und die Güte Gottes nicht von Erfolg abhängig ist, nicht von unserer Glaubensstärke abhängig ist, von unserer Leistung, sondern einfach nur, dass wir da sind und uns diesem Gott hingeben. Vielleicht könnte Schwachheit oder der persönliche Eindruck eines "so geht's nicht weiter" einfach nur der Hinweis darauf sein: wende dich an jemanden, der stärker ist als du, der größer ist als du. In unserem Bild soll das durch diesen Menschen zum Ausdruck bringen, im unteren Teil, der ein Baby in seinen Händen hält und seinen Blick geradewegs nach oben hat, als würde er seinen kindlichen Glauben einem Größeren hinhalten. An manchen Punkten unseres Lebens erscheint es uns ja meistens so hart wie dieser schwarze Asphalt. Über den können ja Tausende von Autos fahren und er bewegt sich überhaupt nicht. Hart und undurchdringlich erscheinen Probleme, Sorgen und die scheinbar unlösbaren Situationen, die das Leben hin und wieder für uns zu arrangieren weiß. Und dann stehen wir da, dann spüren wir, zu was wir wirklich in der Lage sind. Also ich finde es schön, dass Jesus diese Tatsache eines Tages auf den Punkt gebracht hat, indem er auch ein Beispiel aus der Natur verwendet hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr ein bisschen was schon machen. Ne? Nichts tun. Lass mich euch ein wenig aus meinem Leben erzählen. Ich fand es spannend jetzt im Zusammenhang, dass mir da einige Dinge durch den Kopf gegangen sind. Ich habe gedacht, oh, aus deinem Leben hast du eigentlich bei deiner letzten Predigt auch schon erzählt. Also gut, aber ich nehme nicht das Gleiche nochmal. Ich habe so den Eindruck gehabt, ich soll euch diese Dinge erzählen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen zu diesem Thema. Für manche wirke ich nach außen ja gefestigt, selbstbewusst, am Leben gereift. Ich habe gedacht, ich zeige euch mal ein Bild von einem jungen Mann. Also wenn ich mir das Bildchen immer wieder anschaue, dann denke ich, ah, der hat so die Ausstrahlung von einer doppelten Dosis Aspirin. Das ist das Bild, das ich so als 15-Jähriger auf meinem Ausweis geziert hat. Damals, da hat mein Papa noch gelebt und hat als ehrenamtlicher Verkündiger immer wieder in Gottesdiensten gepredigt. Und ich weiß noch, wie ich ihm in die Augen schaue und sage: Papa, wie kann man nur 30 oder 40 Minuten über einen Bibeltext reden? Das geht doch gar nicht. Das mache ich nie. Das mache ich nie. Ja, schief gegangen. Von meinem Naturell her bin ich eher ein sehr introvertierter Mensch, sehr schüchtern und schwach. Also ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat es öfter gesagt. Also wenn man den Hans Werner als Baby aufs Töpfchen gesetzt hat und ist in Urlaub gegangen, dann saß er immer noch da, wenn er wieder zurückgekommen sind. Also das war so damals so mein Temperament. Ja. Mein Zwillingsbruder, der war das genaue Gegenteil, aber ich war so. Aber Gott hatte mit diesem schwachen Menschen andere Pläne und so hat er mich in ein Sägewerk geschickt, um dort zu lernen, mich im Leben zu behaupten, der rauen Seite des Lebens zu begegnen. 3 Jahre lang oder 3,5. Diese Lehrzeit war echt eine Lebensschule für dieses schwache, irdene Gefäß. Und dann, als wäre das noch nicht genug, hat er mich zur Bundeswehr geschickt. 7 Jahre lang. Um dort zu lernen, Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Ich musste Menschen ausbilden, lehren. Das ging nicht, ohne dass man Selbstbewusstsein entwickelt. Es war eine gute Vorbereitung für all das, was noch kommen sollte. Ich habe immer wieder mal gesagt, Gott hat mich so ins Sägewerk und dann zur Bundeswehr geschickt, damit ich später von der einen in die andere Armee wechseln kann. In das Heer Gottes. Und als er mich dann gerufen hat, war durch diese Entwicklung tatsächlich ein richtiges Ja da. Da hat dieser introvertierte Mensch gesagt, okay, jetzt hast du mich durch Sägewerk gezwängt, durch die Bundeswehr, dann kriegst du mich auch durchs theologische Studium. Beziehungsweise wir waren damals schon eine dreiköpfige Familie, der klar gemacht worden ist, dass Gott andere Pläne hat. Und so machten wir uns auf, bereiteten uns auf dieses Studium vor. Als wir 1989 begannen, da waren wir fast schon 5 Personen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass der David damals noch unterwegs war, wenn man ihn so heute anschaut. Dass der mal unterwegs gewesen sein konnte. Aber okay, so war das. Und damals, wenn ich an unsere Ersparnisse denke, dann wussten wir können das Studium etwa zu einem Drittel finanzieren. Kein regelmäßiges Einkommen, beziehungsweise eigentlich gar kein Einkommen. Aber Gott hat gesagt, er macht's und was er macht, muss er ja auch bezahlen. Ja. Und dann hatten wir 5 Jahre später noch circa 10.000 D-Mark übrig. Als wir unseren Dienst als Pastorenfamilie in der Gemeinde in Illertissen im Allgäu angetreten haben. Ich denke, die meisten von euch kennen dieses Städtchen zwischen Ulm und Kempten in Illertissen. Ja, bis dahin lief alles richtig gut. Und dann begann es. 10 Tage nach Dienstbeginn hatte ich einen schweren Autounfall hier in Günzburg, bei dem das Auto nur noch Totalschaden war. Was das mit unseren Finanzen gemacht hat, das könnt ihr vorstellen. Ich selber, Schleudertrauma am Hals, paar Wunden, paar blaue Flecken, das ging noch gut. Finanziell hat uns das alles gekostet. Wir fingen von vorne an, ganz bei Null. Schwach und desillusioniert. Ich arbeitete in einem großen Gemeindebezirk, also Illertissen war nur eine Gemeinde von insgesamt 14 auf einem Gebiet von 1500 Quadratkilometern hier in diesem Raum mit 2 Kollegen zusammen. Nach 1,5 Jahren haben sie mich zum geschäftsführenden Pastor gemacht, dann durfte ich noch einen Praktikanten ausbilden, war noch eine Diakonisse mit im Team. Und in dieser Zeit arbeitete ich so regelmäßig 7 Tage die Woche, etwa 14 bis 16 bis 17 Stunden etwa in der Zeit. Und es könnt ihr euch vorstellen, was das zur Folge haben könnte in einem irdischen Gefäß. Gott hat mich vor einem Burnout bewahrt, auf seine Weise. Meine Lunge hat ihre Funktion zum Teil eingestellt. Ich wurde untersucht, überall Lungenzentrum, was weiß ich, die mal gesagt hat, Söllner, alles in Ordnung. Und ich habe gehustet Tag und Nacht. Und das als Pastor. Und einer, der immer wieder zur Gitarre gegriffen hat, um Lieder vorzusingen. Wie oft habe ich bei mir selber gedacht, die Predigt, die schaffst du nicht. Mit dem Hustenreiß, du wirst mehr husten als predigen. Und dann ging ich ans Pult und der Husten war wie weggeblasen. Wow, ich hätte damals vielleicht nur noch predigen sollen, dann wäre der Husten dauerhaft weg gewesen. Aber so ging es immer wieder los, wenn ich Amen gesagt hatte. Und ähnlich ging es mir mit den Liedvorträgen. Wer schon mal ein Lied vorgetragen hat, der weiß, man braucht seine volle Lungenfunktion für ein Lied. Ein Husten macht Liedvortrag eigentlich unmöglich, aber nicht, wenn Gott es möchte, dass etwas in Schwachheit zu seiner Ehre vorgetragen wird. So hat er mich durch jedes Lied gebracht. Hustenfrei. Wow. So war ich damals in meiner gesundheitlichen Schwäche diesem wunderbaren Gott so total ausgeliefert, dass er alle Möglichkeiten hatte, sich in meiner Schwachheit als der Mächtige und Wunderbare zu erweisen. Das war jetzt doch noch nicht alles. In diesen Jahren meines Dienstes kamen auch Allergien in mein Leben, sodass ich keine Zitrusfrüchte mehr essen konnte, kein Paprika, ohne dass nicht mein Darmausgang geblutet hätte und so. Ich gehe mal jetzt nicht ins Detail. Nebenbei hat sich langsam die Arthrose durch meinen Körper geschlichen, meine Knie- und Hüftgelenke Stück für Stück zerlegt. An manchen Tagen konnte ich nur noch mit Mühe einen Gottesdienst überstehen, aber hinter der Kanzel war alles anders. Da waren die Schmerzen einfach weg. Da konnte ich hustenfrei, schmerzfrei das Evangelium verkündigen. Was haben wir doch für einen großen Gott? Wirklich, das meine ich wirklich ernst. Ein Gott, der sich in der Schwachheit eines irdenden Gefäßes als der immer wieder Überraschende zeigt. Und der es nicht zuließ, dass sein Name kleingeredet wurde. Nach 10 Jahren haben wir Illertissen verlassen Richtung Marburg-Lahn. Dort habe ich die Geschäftsführung in einem internationalen Büro übernommen. Gesundheitlich wurde es nicht besser. Nach etwa einem Jahr bin ich für 3 Monate ausgefallen. Wirbelblockade, Nervenschmerzen, unerträglich in Armen und Oberkörper. Und das, obwohl mir auch dort in intensiven Untersuchungen gesagt wurde, nee, Rücken ist in Ordnung, ist alles gut. Nicht, warte, was? In dieser Zeit habe ich Menschen verstehen gelernt, die alles unternehmen, um Schmerzen loszubekommen. Und die manchmal auch den Freitod wählen, weil sie es nicht mehr aushalten können. Also in mancher schmerzvoller Nacht, muss ich ehrlich zugeben, hätte ich meinem Leben gerne ein Ende gesetzt. Das war so schlimm. Aber mein Gott hat sich als der Kraftvolle erwiesen in meiner Schwachheit. Und er hat mir geholfen, die Lektion zu lernen, Schmerzen in den Griff zu bekommen. Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, es war eine machtvolle Zeit. Und ich erzähle euch das nicht, damit ihr sagen, oh, der Arme. Nein, sondern damit ihr erkennt, wer dahinter steckt. Es war eine machtvolle Zeit. Ich denke, ihr glaubt mir, ich will es nicht nochmal durchmachen, aber es war eine machtvolle Zeit. Was steckt nun hinter all dem, das mein Leben sowohl reich als auch beschwerlich gemacht hat? Was aber letztlich dazu beigetragen hat, dass ich heute nicht als zerbrochener Mann dastehe, sondern für Gott Zeugnis geben kann, denn ihm sei die Ehre. Es war das, was Paulus in 1. Korinther 1,18 geschrieben hat, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn wenn wir bereit sind, uns aufzumachen, um zum Kreuz zu gehen, und das ist jetzt nicht nur so eine alte kirchliche Tradition, ja, man geht halt zum Kreuz und so, nein, wer sich zum Kreuz aufmacht, der ist sich im Klaren darüber, was er wirklich bewirken kann. Und wenn du dort angekommen bist, wenn du zu dem aufschaust, der seine größte Schwächephase seines Lebens an diesem Folterinstrument erlitten hat, wenn du zu Jesus aufschaust, deinem Retter und Erlöser, wenn du ihm die ganze Schwachheit bringst, deine eingeschränkten Möglichkeiten, deine Unfähigkeit, die Dinge dieser Welt wirklich entscheidend beeinflussen zu können, dann, und das ist jetzt nicht nur ein billiges Versprechen, das ist persönliche Erfahrung, dann fließt Gottes Kraft, die hilft, Lebenssituationen durchzustehen. Gottes Kraft, die Lösungen schenkt für Probleme, die förmlich nach einer Lösung schreien. Auch dann, wenn sich nicht alle Probleme sofort in Luft auflösen. Das war in meinem Leben ja auch nicht so der Fall. Ihr habt anhand dieser geschilderten Erlebnisse sehen können, im Lauf meines Lebens hat sich manches zu mir gesellt, das habe ich nicht eingeladen. Also zumindest nicht bewusst. Und wenn sich das für alles verabschieden soll, dann muss Gott Wunder tun. Das war bei mir auch an mindestens einer Stelle so. Ich kann mich noch erinnern, so ein Mini-Wunder, bevor Gott mich da befreit hat, war, ich war auf einer Konferenz und das war Freitag und wir hatten, ich glaube, 4 oder 5 Stunden Autofahrt und da gab es zum Mittagessen Chili con Carne. Paprika-Allergie. Klasse. Ich sagte, Herr, super Essen. Also, du weißt, ich brauche ein Essen, ich esse es jetzt. Und du wirst mich bewahren. Weil ich habe ja nichts anderes. Also gut, habe ich es gegessen. Und es war nichts. Also es war das einzige Mal zwischendurch. Aber da hat es funktioniert. Und Gott hat es einfach so durch den Körper fließen lassen und verteilt und so, ohne dass ich irgendwelche Reaktionen hatte. Das ist Gott. Und im Jahr 2011, nach über 15 Jahren Kampf mit meinen Allergien, habe ich totale Heilung erleben dürfen. Damals, da hat ein lieber Mensch für mich gebetet, hat mir geholfen, von manchem aus meiner Seele frei zu werden. Das war wichtig. Schwachheit musste der Gotteskraft weichen. Halleluja. Mit anderen Worten, man nennt es auch Befreiungsdienst. Eine Sache, die ich jedem sehr empfehlen kann. Okay, ich weiß, es ist nicht unumstritten. Es gab da auch viel Schaden, der damit angerichtet wurde. Aber in meinem Leben war es so, dass es wunderbar ging. Weil in meinem Leben nicht alles in Ordnung war. Also zumindest was meine Seele betrifft. Ich dachte damals, weil ich ein Leben mit Jesus begonnen hatte, ist sofort alles erledigt, bin ich frei. Klar, wenn du mit Jesus anfängst. Und das kann so geschehen. Ich kenne Berichte von Menschen, die Ja zu Jesus sagen und sie sind von ihren Süchten, von ihren Allergien, von ihren Gewohnheiten, von ihren Abhängigkeiten frei. Sofort, Schlag auf Schlag. Diese Berichte gibt es. Und das ist wunderbar. Das ist herrlich. Schön. Aber in meinem Leben, da ist deutlich geworden, das ist nicht grundsätzlich so. Ich habe jetzt nicht die zeitliche Möglichkeit und ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet, dieses Thema zu entfalten, aber gerade im Zusammenhang mit dem, was ich so erlebt habe da und dieser Freiheit, die ich erlebt habe, möchte ich euch so einen kleinen Rat mitgeben. Ihr könnt diesen Rat für euch annehmen oder ihn einfach auch ablehnen. Das ist überhaupt kein Problem. Fühlt euch nicht gedrängt oder gezwungen. Ich möchte euch den Rat geben, geh nicht davon aus, dass du in deinem Leben alles richtig gemacht hast. Und dass alles richtig gelaufen ist in deinem Leben. Wenn dem so wäre, dann wäre alles in Ordnung. Dann wärst du frei. Aber ich zum Beispiel habe in meinem Leben manches falsch gemacht. Ich bin an mancher Stelle von den Wegen Gottes abgewichen. Man hat ja auch seine eigenen Pläne. Ja? Wie dumm war das denn? Aber ich habe es gemacht. Damals. Damit habe ich nicht meine Erlösung verloren, nein, auch nicht meine Beziehung zu Gott, überhaupt nicht. Gott kündigt dir nicht die Freundschaft auf, weil du mal einen anderen Weg gehst, als er sich das so gedacht hat, das macht er nicht. Nein, aber ich habe dem Teufel eine Tür aufgemacht an der einen oder anderen Stelle meines Lebens. Und so konnte er in mein Leben und in meinen Leib eintreten und richtig, richtig, richtig Schaden anrichten. Wie ihr an meinem Zeugnis gesehen habt, gibt es keinen Schaden, der nicht wieder zu richten wäre. Gott ist unser Arzt und Heiler und ihm ist nichts unmöglich. Aber ich glaube, ich hätte so mir manche Schmerzen und manche Operationen und manches so in meinem Leben ersparen können. Doch damals wusste ich noch nichts von Themen wie geistlicher Kampf oder Befreiungsdienst oder diesem großen Feld der befreienden Seelsorge. Wenn ich es damals gewusst hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich als irgend so einen charismatischen Quatsch abgetan. Man hat ja die Dinge besser gewusst. Aber Befreiungsdienst ist ein mächtiges Instrument Gottes, um uns Menschen wieder auf Kurs zu bringen. Oder anders gesagt, um uns wirklich frei zu machen. Denn die Wahrheit, Jesus Christus will uns frei machen. Kein Mensch muss in seiner Schwachheit leben bleiben. Auch keiner von euch. Niemand muss das. Gott möchte sich unserer Schwachheit annehmen und sich darin als mächtig erweisen. Immer wieder. Und das am liebsten dadurch, dass er körperliche Wunder vollbringt. Wie es bei mir auch der Fall war. Stück für Stück kommt alles wieder in Ordnung in meinem Körper. Und in meinem Leben. Und darum lasst uns nicht mit hängenden Köpfen durch diese Welt oder auch die kommende Zeit gehen, auch wenn es generell vieles gibt, was noch ungewiss ist. Es ist gerade ziemlich viel los. Nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Ja, ist eine Menge los. Ja. Ich denke, auch in eurem Leben wird manches los sein. Keine Frage. Wer weiß schon, was morgen ist? Wer weiß schon, wie das Leben in den nächsten Monaten aussehen könnte? Lasst uns deshalb jeden neuen Tag, jede neue Woche, jeden neuen Monat in dem Bewusstsein angehen, dass wir mit diesem einen Allmächtigen im Bunde sind, der die Welt regiert und der sie retten möchte. Und nehmen wir dazu dieses mutmachende, dieses tröstliche Wort aus der Heiligen Schrift mit, in dem Jesus Christus zu uns sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und Paulus hat dazu noch gefügt, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich in guten Mutes, in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Amen.